Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Um die Zukunft der Meere steht es derzeit nicht gut. Und dann ist da noch das Problem der rechtsfreien Hohen See. Denn Regierungen und Gerichte haben nur Zugriff in ihren eigenen Küstengewässern und in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone AWZ, die sich maximal 200 Seemeilen oder umgerechnet 370 Kilometer von der Küste aus ins Meer hinein erstrecken darf. Dahinter beginnt der wilde Westen der Meere, weil die Hochsee allen und niemanden gehört. Gleich zwei internationale Konferenzen widmen sich noch bis Freitagabend der Frage, wie Schutz und nachhaltige Nutzung der Meere abgesichert werden könnte. Die eine auf Beamtenebene bei der UN in New York und die andere in Panama als achte Our Ocean Konferenz mit Ministern, Regierungsdelegationen, Unternehmen und NGOs. Die Konferenz in Panama begann gestern mit dem Aufruf an die UNO-Diplomaten in New York, sich zügig auf ein Abkommen zur nachhaltigen Nutzung der Meere zu einigen. Ich sprach vor dieser Sendung mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke in Panama und wollte wissen, warum Verhandlungen in New York auf politisch viel niedriger Ebene bedeutsamer als die in Panama gelten.
Auf der Hohen See gibt es bisher keinen Mechanismus, keine Gesetze, die Naturschutz und Umweltschutz ermöglichen. Das heißt, wenn wir das Ziel der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal umsetzen wollen, 30% der Meere weltweit unter Schutz zu stellen, dann brauchen wir zwingend dafür auch einen Rechtsrahmen, um die Meere auch auf der Hohen See zu schützen. Bei den Küstengewässern haben wir das und in der ausschließlichen Wirtschaftszone, aber auf der Hohen See eben nicht. Und deshalb ist es gut, dass hier so viele Regierungsvertreter, Minister, aber auch Naturschützer, Umweltschützer, Wissenschaftler zusammenkommen und Rückenwind für die technischen Verhandlungen in New York geben. Und ich hoffe, dass die Fortschritte, von denen wir gerade hören, dort ein Abkommen auch wirklich greifbar werden lassen.
Welche Maßnahmen wären jetzt notwendig, damit man wirklich zu einem Schutz der Hohen See kommen kann?
In New York wird darüber verhandelt unter der Regie von UNCLOS, also dem Regelwerk, was überhaupt auf der Hohen See bisher Vorgaben macht, jetzt auch Naturschutz zu ermöglichen, dafür dann Schutzgebiete ausweisen zu können, die auch gemanagt werden können müssen, beziehungsweise überwacht werden können müssen und dafür auf internationaler Ebene einen verbindlichen Rechtsrahmen zu implementieren, mit dem dann Entscheidungen getroffen werden können, zum Beispiel, wo das Schutzgebiet ist und wie die genauen Schutzregularien sind.
In New York verhandeln derzeit Beamte. In Panama wiederum haben sie sich mit gleichgesinnten Ministern und Ministerinnen versammelt. Die Blue Leaders, also Minister und Ministerinnen, die sich im Meeresschutz besonders engagieren. Es geht in New York auch um die Einschränkungen auf den Zugriff auf den Meeresboden. Der Meeresboden, da hoffen viele drauf, beinhaltet auch viele Rohstoffe. Warum sollten sich Regierungen freiwillig dieses Recht nehmen lassen, den Tiefseemeeresboden auszubeuten?
Zum einen wollen wir von der Konferenz hier wirklich Rückenwind für die Verhandlungen in New York geben. Im Übrigen auch für die UN-Wasserkonferenz, die dort in 3 Wochen starten wird, und eben für das globale Abkommen zur Reduktion von Plastikmüll. Das heißt, diese Konferenz hier zielt auch auf mittel- und langfristige weitere Vorhaben, die wir für den Meeresschutz als internationale Staatengemeinschaft vor uns haben. Und was den Tiefseebergbau anbetrifft, wir haben hier viele Vertreter, die sich gegen Tiefseebodenbergbau aussprechen. Wir wissen nicht, welche Natur wir dort unten vernichten, was wir für Auswirkungen auf den Ozean auslösen, wenn in großem Umfang dort Rohstoffe abgebaut werden. Wir wissen aber, dass wir auf den Ozean zwingend angewiesen sind für die Sauerstoffproduktion, für die Eiweißversorgung von Millionen Menschen auf diesem Globus, aber vor allem auch für die Klimaregulation. Und die Tiefsee birgt einen ungeheuren Schatz an Tieren und Pflanzen, an biologischer Vielfalt wie das gesamte Meer. Und solange wir nicht mal wissen, wie man dort umweltverträglich Rohstoffförderung betreiben könnte, dafür gibt es bisher keine Technik und auch kein Regelwerk. So lange haben sich viele Staaten für ein Moratorium ausgesprochen und auch Deutschland hat sich für eine sogenannte Precautionary Pause ausgesprochen. Damit wird gemeint, solange wir all diese Dinge nicht haben, kein Regelwerk, keine Technik, die sicherstellt, dass es umweltverträglich ist. Solange sollten wir keinen Tiefseebodenbergbau betreiben.
In New York geht es ja auch darum, Prozeduren zu schaffen, wie Schutzgebiete künftig ausgewiesen werden. Und es gibt Regierungen, die möchten da Einstimmigkeit durchsetzen. Haben Sie, hat die Europäische Union sich da um ausreichend Allianzen gekümmert, damit so eine Einstimmigkeit, die dann die Durchsetzbarkeit von Schutzgebieten doch sehr mindert, ausgeschlossen werden kann?
Genau das ist einer der kritischen Verhandlungspunkte gegenwärtig in New York, genauso wie der Umgang mit dem Nutzen von genetischen Ressourcen, also der ökonomischen Ausnutzung sozusagen all dessen, was wir in der Tiefsee finden, insgesamt im Ozean finden. All das sind Punkte, die in New York gegenwärtig verhandelt werden, für die es noch keine abschließenden Kompromisse gibt. Und selbstverständlich haben wir auch ich hier für dieses Thema geworben, viele Gespräche geführt, um Kompromisse zu finden. Für die Bundesregierung ist der Ozeanbeauftragte Sebastian Unger in New York und verhandelt dort gegenwärtig und führt natürlich die gleichen Gespräche. Wir brauchen einen Kompromiss und ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen finden werden.
Beim Nutzen der genetischen Ressourcen geht es ja auch sehr stark um kommerzielle Interessen. Also häufig sind es reiche Industriestaaten, die die genetischen Ressourcen besser nutzen können. Gleichzeitig gilt der Tiefseeboden als Erbe der Menschheit. Müssen Sie den Entwicklungsländern da vielleicht bei der Verteilung der Profite stärker entgegenkommen?
Das ist der zweite wirklich schwierige Verhandlungspunkt, der auch in Montreal letztendlich ja schon besonders problematisch gewesen ist, weil es so schwierig ist, dafür einen funktionierenden Mechanismus zu finden. Ich sage mal, den Nutzen wirklich zu bemessen und das, was vom Herkunftsland dazu jeweils beigetragen worden ist, zu messen. Und deshalb hat man sich jeweils auf Fondsfinanzierungen verständigt. Und möglicherweise ist das am Ende der Verhandlungen auch dafür eine Lösung. Aber das ist gegenwärtig alles in der Diskussion. Und wir können hier jetzt im Moment für die technischen Verhandler nur den Rückenwind organisieren auf der politischen Ebene. Und der ist jedenfalls sehr, sehr spürbar und sehr stark.